Gedanken.
Intuition und Sorgfalt. Josef Vilsmaier und seine Sicht auf die Welt von oben und unten.
Ich lebe nur im Augenblick. Ich lebe jetzt nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern ich lebe im Augenblick, was ich empfinde. Was ich als schön empfinde, was ich als nicht schön empfinde. Hier empfinde ich jetzt als schön, weil ich über Österreich was sagen kann, was aus dem tiefsten Herzen kommt. Österreich ist ja so reich an Geschichte, an Sehenswürdigkeiten. Wir haben ja nicht jetzt Tirol oder Vorarlberg oder Wien genommen, sondern alle 9 Bundesländer. Und es war einfach eine wahnsinnig schöne Zeit. Das waren ja doch jetzt fast 1,5 Jahre, wo wir da hingearbeitet haben. Ich habe viel gelernt, muss ich sagen. Und ich bin überzeugt, dass ich einer der wenigen bin, der Österreich am besten kennt.
Österreich in seiner unendlichen Vielfalt zu zeigen, hat sich der bayerische Kameramann und Regisseur Josef Vilsmaier in seinem neuesten Kinodokumentarfilm vorgenommen. Mit einem erfahrenen Helikopterpiloten, Hans Ostler, zeigt er die Alpenrepublik von oben als ein gewaltiges Naturschauspiel. Er steigt aber auch hinunter ins Tal, rückt näher zum vielfältigen Alltag und zu den Festen in den Ortschaften, Städten und Gemeinden und scheut nicht, wie in anderen seiner Filme, große Emotionen. 1989 drehte der damals höchst gefragte Kameramann Vilsmaier seinen ersten eigenen Kinofilm als Regisseur. Herbstmilch, die Verfilmung der Autobiografie der Bäuerin Anna Wimm-Schneider. Damit begründete er seinen Ruf als Erneuerer des Heimatfilms und startete seine langjährige filmische Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte. Genau, aber auch sehr kritisch beobachtet er seine Heimat, erforscht die bayerische Seele und das Brauchtum, jenseits jeder Volkstümelei. In etlichen Filmen setzte sich Vilsmaier auch mit den Schattenseiten der deutschen Vergangenheit auseinander. Bavaria, Traumreise durch Bayern, im Jahr 2012 gedreht, ist jedoch eine Hommage an seine Heimat. Eine weitere, diesmal an Österreich, folgt in Kürze. Am 28. Jänner wird sein Kinodokumentarfilm Österreich oben und unten in Wien Premiere feiern. Die Filmmusik stammt von Hubert von Goisern.
Ja, oben und unten, das war halt, wir haben praktisch, was wir von oben gedreht haben, haben wir auch von unten gedreht. Also ich glaube, dass es langweilig wird bei 90 Minuten Film, wenn du nur aus der Perspektive von oben das siehst, weil dann hast du keine Menschen. Und die Menschen sind das Interessante. Also die Landschaft ist schon, das Land auch sehr interessant, aber zum Land gehören auch Menschen. Und das war das Schöne, ob das jetzt Salzburger Land war, ob das Wien war, ob das Neusiedlersee war, Vorarlberg, Tirol, Kärnten. Also alles, was wir von der Luft auch aufgenommen haben, sind wir auch mit dem Auto abgefahren. Man kann natürlich auch unten anfangen und dann sagen, wir schauen das von oben aus. Aber ich finde schon, aus der Vogelperspektive, man hat das anders im Blick, als wenn jetzt unten, weil da ist ja mein Auge begrenzt, da sehe ich nur, kann nicht um die Ecken schauen oder was, oder wie schaut das überhaupt, da hinten ist ein See, da ist die Stadt, da ist das Dorf. Und das ist natürlich, ich glaube, dass die Vorgehensweise schon die richtige war, oben und dann unten, das habe ich auch beim Bavaria-Film so gemacht, und das hat sich herausgestellt, dass man auch noch ein bisschen mehr Menschen braucht und Geschichte. Und ihr habt ja, ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, aber ich weiß noch, wie bei Melk, wenn wir die Donau runtergefahren sind bis Krems und so, das ist eine der schönsten Strecken, die es auf der Welt gibt, glaube ich. Und dann die Bibliotheken in den Klöstern, die Klöster selber. Das ist ja alles, also wenn man da ein bisschen ein Gespür dafür hat Und ich glaube, jeder hat das, weil das ist so einmalig. Ich bin immer in den Kirchen oder in den Klöstern, in den Bibliotheken, bin ich erst einmal sprachlos da drin gestanden, habe erst einmal geschaut, was da es gibt. Ich habe mir gedacht, ja, um Gottes Willen, haben die bauen können, haben die was machen können, zu jetzt. Also das könnte man ja jetzt auch gar nicht mehr bezahlen, was die damals gemacht haben. Also das war schon sehr beeindruckend. Dann auch die, ob das jetzt in Sölden war, das Hannibalfest, ob das Erzbergrodeo war, wo 1500 Motorradfahrer, so Mountainbikes, wie man die nennt, da den Erzberg da hoch wollen und so. Und dann wieder besinnliche Sachen. Ja, ich schwärme heute noch davon. Und es ist natürlich auch schwierig, von ungefähr, schätze mal, von 30 Stunden Material, da 100 Minuten oder 95 Minuten da fertigzustellen. Also da tut einem schon ein bisschen, das ist alles ein bisschen leid, was man dann nicht im Film hat, was man aber schon gesehen hat und auch gedreht hat. Aber mit dem muss man leben, das ist bei jedem Film so. Ich finde ja Berge interessanter, also ich, als am Meer. Ich bin ja nicht so ganz gern am Meer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin natürlich ein wahnsinniger Wanderer gewesen. Und ich kann ja nicht auf dem Meer, weil da war ja Christus, wenn ich am Meer wandern darf. Also da würde ich so wie über das Rote Meer gegangen ist, also das geht ja nicht. Also bin ich immer in den Bergen. Und mit ganz jungen Jahren, schon mit 16, 17, wo ich immer in die Berge war, ich bin kein Kletterer, weil da habe ich ein bisschen Angst vorm Klettern. Aber zum Wandern, ich konnte 10 Stunden konnte ich gehen. Oder wie ich mit Reinhard Messner am Nanga Parbat war. Also ich war nicht oben, sondern ich war bis auf 6.100, 300 Meter, was ja schon ganz schön hoch ist. Und das habe ich genossen, da habe ich die Natur pur gewesen. Das ist einfach ein so ein gigantisches Schauspiel, wie die Welt erschaffen worden ist. Durch Meer und Berge und durch Erdbeben und was weiß ich. Und dann mag ich auch die Menschen in den Bergen. Also sind völlig anders als die im Flachland. Sehr herzlich. Da gibt es halt mehr kleinere Dörfer, aber die Menschen sind anders als in der Großstadt. Das ist einfach völlig anders. Ja, das liebe ich eigentlich so. Und da habe ich halt viel erlebt, muss ich sagen, bei Schlafes Bruder. Das war ein ganz großer Ding, wo ich ein Jahr oder eineinhalb Jahre nur durch Vorarlberg, Tirol gefahren bin, um alte Abbruchhäuser, die 200 Jahre so Heustadel, die schon halb zusammengefallen, aber das Holz original war, dass ich da oben das Dorf aufbauen kann. Und was ich da erlebt habe, möchte ich mein ganzes Leben nicht missen. Es war natürlich so, die Leber hat einen sehr starken Schaden genommen. Also ich habe eine gute Leber, so ist es nicht. Aber damals, man musste, ja, bei diesem Bauern oder wie auch immer, da kamst du nur ins Gespräch, wenn du nach 5 Obst oder nach 5 Vogelbeer oder wie auch immer, dass du, dann kannst du nicht hingehen, sagen, ich kaufe dir das ab und dann unterschreibst du das. So geht das nicht. Du musst erst einmal mit denen trinken, du musst erst einmal, da werden die Kinder vorgestellt, dann wird die Familie vorgestellt und dann sagen sie, das ist ein Bazi, der will jetzt unseren Hof haben oder wie immer. Also das war schon ganz toll. Also wirklich ganz toll, was Menschen betrifft. Also die Menschen da haben mir noch besser gefallen als die Berge. Bei unten. Und der Blick ändert sich total, wenn ich oben bin. Also ich habe immer gesagt, bei den Dreharbeiten oder wenn wir geflogen sind, habe ich gesagt, also es muss doch schön sein, wenn ein Vogel das wahrnehmen könnte. Ich weiß nicht, ob er es wahrnimmt. Ich möchte eigentlich ein Vogel sein, weil der Blick ist ein völlig anderer. Und da hat man auch beim Bayern-Film gesagt, ja, das ist alles so schön. Und dann sage ich, und das war mal ein Journalist von einer ganz großen Zeitung, und er hat gesagt, das ist alles, der hat ein bisschen was gesehen, das ist alles so schön. Wo ist jetzt da eigentlich der Dreck und der Schund und wie auch immer? Da habe ich gesagt, ich sehe den von oben nicht. Also, du kannst einmal mitfliegen und dann sagst du mir ehrlich, was du siehst. Und da sind wir 5 Stunden mit dem Hubschrauber geflogen. Und dann habe ich ihn gefragt, er hat nichts gesagt nach der Landung. Und da habe ich gesagt, also, wo hast jetzt du was gesehen? Ja, er hat gesagt, ich habe jetzt auch nichts gesehen. weil jetzt irgendwelche Umweltschäden oder was, sieht man ja nicht von oben. Also ich habe gesagt, ich könnte jetzt höchstens 100 Lastwagen hinfahren, den Müll abladen und dann mit dem Hubschrauber auf 10 Meter runtergehen und den Müll zeigen. Also das ist ein Quatsch. Und dass es Umweltsünden gibt, das ist überall der Fall. Wo es in Österreich gegeben hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Und die Länder, ja, ich kann nur sagen, ob das jetzt Oberösterreich, Niederösterreich, die Steiermark, Kärnten, es ist wirklich, ich muss Werbung machen für Österreich, es ist wirklich wahnsinnig schön einfach. Und wir waren ja, wenn man sich vorstellt, 1,5 Jahre unterwegs, weil mit dem Hubschrauber, da hast du vielleicht Österreich, ich weiß nicht, wie viele Flugstunden wir gehabt haben, aber ich schätze mal so 50. Aber wir waren bestimmt 500 Stunden unten. Also die ganzen Pässe oder die Lockerberge oder in Niederösterreich, dann der tschechischen Grenze, das größte Naturschutzgebiet, Thaya, glaube ich, heißt es. Das von oben, wenn man dann den Fluss, die Thaya sieht, wie sie die Schlängen, das sieht man ja von unten nicht. Und wenn du dann unten bist und in so einem Holzkahn, da mit dem Paddel, so wo die Fischer sind, dann so dahin fahren, das ist Romantik pur. Was das Wichtigste ist, das kann ich jetzt nur für mich sagen. Ich sehe bestimmt anders als Sie. Und der andere sieht wieder anders und der sieht wieder anders. Ich kann nur meine Sichtweise in den Film einbringen, so wie ich das sehe. Besonders was Berge betrifft und so. Weil ich meine Filme auch sehr oft in den Bergen spielen. Oder zum Beispiel bei Schlafes Bruder oder was. Da muss ich anscheinend eine gute Sichtweise haben. Warum? Ich kann es jetzt nicht beschreiben, warum das so ist. Weiß nicht. Das kann man auch nicht lernen. Ich glaube, das kann man nicht lernen. Man sieht was und sieht den Ausschnitt, was ich jetzt zeigen will. Wenn ich jetzt da hinschaue an die Wand, dann wüsste ich jetzt, dass ich nicht das Ganze reinnehme, weil das langweilig ist, sondern sind wir von der Ecke bis zu der Ecke das rein. Was interessant ist, dass das Auge sich ja auf das konzentrieren kann. Weil, und Regisseur bin ich halt geworden, weil Regisseur, ich sage ja nie Regisseur, ich habe mir mal eingebildet, damals bei Herbst mich, wo ich meine Kindzeit verbracht habe, wo ich gesagt habe, weil ich mich da auskennt habe, was die Menschen betrifft, das möchte ich unbedingt machen. Und das hat halt ein Jahr oder zwei Jahre gedauert. Musste alles alleine machen, weil ich keine Förderung gekriegt habe und nichts. Habe das aber durchgezogen, war gleich der erfolgreichste Film 1989. Und weil ich natürlich auch da auf Schwierigkeiten gestoßen bin, dass alle gesagt haben, ja, trauen wir denen das zu oder können wir denen ein Geld geben oder was, war nicht der Fall. Und habe ich gesagt, okay, dann mache ich alles, dann mache ich Produzent, dann mache ich Regie, mache ich Kamera und habe meine eigene Firma. Und habe meine eigene Firma gegründet und dann habe ich alles selber gemacht und habe einen totalen Kostenüberblick gehabt. Ich musste mich mit niemand auseinandersetzen, was manchmal ganz gut ist, wenn man sich auseinandersetzen kann. Aber ich habe das dann so gemacht im Team oder außerhalb vom Team, die beim Drehen dabei waren, da hat es manchmal Sachen gegeben, dass der Fahrer zu mir gekommen und hat gesagt, du, Josef, wie sieht das jetzt für ganz anders? Ich probiert schon eine Stunde rum und so. Darf ich dir einen Gedanken geben? Habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, Vicky. Und dann hat er einen viel besseren Gedanken gehabt als ich. Und da war das, in 5 Minuten war das richtig. Ich habe gesagt, wunderbar, dass du das gesagt hast. Also das ist das. Und das hätte auch der, was weiß ich, der Straßenkehrer oder wer immer sagen können. Also da bin ich sehr aufgeschlossen. Wenn ich es dann nicht so empfinde, dann mache ich das so, wie ich meine. Aber ich bin da sehr aufgeschlossen, weil ich sage immer, ich bin nicht allwissend. Und das ist kein Mensch der Welt. Teamwork ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich bin eigentlich für alles offen. Ich komme manchmal ärgern, gleich am Anfang oder was. Dann denke ich selber nach. Und wenn sie mich überreden wollen, also je mehr Leute mich überreden wollen, desto sturer wäre ich. Und dann gehe ich in mein Kämmerlein und dann sage ich dann zum Schluss, wenn es passt, die haben doch recht gehabt. Also, aber das sage ich dann nicht öffentlich. Ich sage aber dann schon irgendwann, du pass auf, vielleicht nach einer Woche oder zwei, du von damals oder was, sage ich, du hast eigentlich recht gehabt. Nein, man muss schon offen sein gegenüber allem. Und dann kann man immer noch abwägen, ist das gut für dich oder ist das nicht gut für dich? Oder was denkst du darüber? Das muss ja jeder mit sich selber ausmachen.
Thank you.
Ich glaube, man muss ihn gut vorbereiten. Man kann nicht dann beim Drehen jammern oder zum Schluss weit überziehen, was ja ganz schnell vorkommen kann. Man muss das professionell durchziehen, mit aller Gewalt. Und ganz wurscht, was andere sagen. Wenn du einmal das im Kopf hast, deine Zahlen, deine Motive, deine Schauspieler, dann muss man das so durchziehen und man darf sich dann nicht mehr beirren lassen. Weil wenn man sich beirren lässt, dann sagt er, jetzt muss ich was anderes machen, weil der hat mir das eingeredet. Das hat jetzt nichts um inhaltliche Sachen zu tun. Dann bist du schnell mal 100.000 verloren. Das geht ganz schnell. Und dann sagt der andere, da gibt er ja das Geld nicht. Dann sagt er nicht, du, das habt ihr ich eingeredet, das kriegst du von mir. Null. Da muss man das durchziehen in einer Pünktlichkeit mit aller Gewalt. Und wenn nicht funktioniert, den muss man ein bisschen an die Kantare nehmen. Das ist wirtschaftliche Umsicht, weil, sag mal, du kannst, wenn du jetzt einen Film machst und bist wirtschaftlich gleich, liegst du auf der Schnauze, dann brauchst du für den zweiten brauchst du ein bisschen länger, weil es sind ja auch alles öffentliche Gelder. Und beim dritten Mal, glaube ich, machst du keinen mehr. So. Und wenn du wirtschaftlich gut umgehst und hast dann noch Bücher oder Gedanken, dass die Filme einigermaßen was wären, dann bist du auf der guten Seite. Jetzt kann man aber nicht sagen, jeder Film ist eine Bombe. Also jeder Film ist gut. Weil es ist immer einer mal dabei, der vielleicht besser ist als der andere, der gut gegangen ist. Aber du hast das Pech, wo die falsch vermarktet. Sag mal, du hast den Zuschauer nicht erreicht. Das vor 5 Jahren hättest du ihn bei dem Thema noch erreicht. Jetzt ist es ein ganz anderes Thema. Und ich sage mir dann immer, das ist so, wenn du, ganz wurscht, wie viele Filme du gemacht hast im Leben, 10, 30 oder was weiß ich, das betrachte ich jetzt auch als Kinder. 10 Kinder, 10 Filme. So, und wen beschimpfst du jetzt? Weil die sind auch nicht gleich geraten. Da ist einer so, der andere ist so, aber du liebst sie trotzdem. Und darum liebe ich alle meine Filme.
Intuition und Sorgfalt. In den heutigen Gedanken hören Sie den Produzenten, Regisseur und Kameramann Josef Filsmeier. Von ihm stammen Filme wie Der letzte Zug, Ramadama und Comedian Harmonists. Der letzte Zug thematisiert die unmenschliche Deportation einer Gruppe von Juden im Jahr 1943. Dieser Film wurde mit dem Bayerischen Filmpreis 2007 ausgezeichnet. Ramadama beschäftigt sich mit dem harten Leben der Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg und Comedian Harmonists erzählt die Geschichte der A-Cappella-Gruppe in Zeiten der Bedrohung durch die Nationalsozialisten.
Wichtig war für mich, die Geschichte aufzuarbeiten, nachdem ich ja Jahrgang 39 bin und praktisch den Krieg ja noch erlebt habe als Bub und kann mich noch ziemlich gut erinnern. Und auch die Schicksale, die ich dann anschließend als, nicht als Jugendlicher, sondern als Kind ja schon miterlebt habe, das hat sich eigentlich ein bisschen fortgesetzt in meinem ganzen Leben, auch was meine Filme betroffen hat. Und zwar, ich habe etliche Filme gemacht über deutsche Vergangenheit. Wir waren ja ausgebombt, 1945, in München. Wir haben im dritten Stock gewohnt, am Pullacher Platz. Und da ist im dritten Stock, im Schlafzimmer meiner Eltern, ist eine Brandpumpe rein. So. Und mein Vater wollte löschen. Und meine Eltern haben sich ein neues Schlafzimmer gekauft gehabt. Und dann hat er das Schlafzimmer zum dritten Stock rausgeschmissen, unten auf den hat man, er konnte das Schlafzimmer retten, was natürlich völlig im Eimer war. Ja, dann wurde uns eine Wohnung zugewiesen mit vier Parteien. Und das waren zwei deutsche Parteien und zwei jüdische Parteien. Und es hat, das war 1945, klingelt es, das war ein riesenlanger Gang, wo jeder hat zwei Zimmer gehabt, ganz wurscht wie viele Kinder und eine gemeinsame Küche. Und sagt, meine Mutter, mach doch auf, bitte. Und dann bin ich vorgelaufen, da war ich 6. Und dann steht ein Mann mit einem Bart, ein kleinerer mit einem Hut, größere Frau und ein kleines Kind. Es war die Familie Hilsenrath. Und die Familie Hilsenrath, die beiden haben sich auf der Flucht kennengelernt. Es war nicht ihr gemeinsames Kind. Er kam aus Polen, sie aus Ungarn. Und haben sie in ein Getreidefeld, wo sie sich versteckt haben, haben sie sich kennengelernt und haben die Flucht halt nach München geschafft. Haben dann später auch geheiratet und da ist dann die eheliche Tochter gekommen, die Fanny, lebt jetzt in Tel Aviv. Und das sozusagen die beiden Kinder, mit denen bin ich aufgewachsen, weil ich habe keine Geschwister. Die Dora ist leider voriges Jahr gestorben, die Fanny ist erst 3 Jahre jünger als ich und ist sozusagen meine Schwester. Und ich bin ihr Bruder. Und von der Familie Drechsler, die auch auf der Flucht waren, die auch da eingewiesen wurden, habe ich dann als Kind so viel erfahren, wo beide von, zum Beispiel denen ich aufgemacht habe, von Herrn Hilsenrath, alle Geschwister und alles und die Eltern alles umgekommen sind und von ihr auch. Und das hat mich irgendwie so beschäftigt, mein ganzes Leben lang. Und dann hätte ich einmal einen Film machen sollen, die schöne Frau Seidenmann. Im Buch lese ich, im Drehbuch, Gestapo kommt zu einer Familie, die haben ein Mädchen und einen Jungen, und die sagen zu ihr, zur Mutter, einen muss sie abgeben. Und das stelle ich mir immer vor, nachdem ich ja auch Kinder habe, du musst jetzt einen hergeben. Du hast jetzt zwei Kinder, die du liebst, und du musst jetzt einen abgeben, den du nie mehr siehst. In der Zeit der Bombardierung, weil München so stark bombardiert worden ist. Und ich bin dann mit meiner Tante da immer in den Bunker gelaufen. Da war ich, war 43 schon, da war ich 4, 5 Jahre. Und mein Bild, das habe ich dann in Ramadama auch verwendet, das habe ich nachgestellt, wo ich in den Bunker gelaufen bin. Und es sind 30, 35 weiße Kinderwägen davor gestanden. Und Mütter mit Kindern, die Kinderwägen haben sie abgestellt, Mütter sind nicht mehr in den Bunker gekommen. Weil der Bunker wurde ja, wenn die Angriffe zu nah waren, wegen dem Luftdruck, wurden die zugesperrt. Und da waren die Mütter mit den Kindern da draußen geschrien. Und das sind so Eindrücke, die man halt einfach nicht vergisst. Das Leid der Menschen habe ich hautnah mitgekriegt, die ganze Nachkriegszeit und so, und wo die nichts zum Essen hatten. Das war, die Hungersnot war so groß. Und ich habe auch keinen Hunger gelitten, nicht, weil wir halt vom Land waren. Und da habe ich von meiner Oma, ob das ein Greiherz war oder ein Butter oder Eier, das hat es alles bei uns gegeben. Also ich habe nie Hunger leiden müssen, aber ich habe gesehen, wie die Leute, wo wir gewohnt haben, aus dem ersten Stock, ältere Frauen und so, ein bisschen Käse, ein bisschen Butter und so. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil wir leben ja im totalen Überfluss. Wir sind ja gar nicht mehr aufnahmefähig. Also bei uns geht ja immer die Zahlen wieder 2% Zuwachs. Und wenn es einmal 0,5% Zuwachs ist, dann jammern schon alle. Also ich glaube, in Europa, nachdem ja früher alle 30, 40 Jahre ein Krieg war, geht es so wahnsinnig gut. Man muss sich immer das vor Augen halten, wie einmal alles war. Und jetzt ist man schon mit gar nichts mehr zufrieden. Also da muss man schon einmal ein bisschen nachdenken. Das ist eigentlich furchtbar, was da alles auf der Welt passiert ist. Es ist alles grauenvoll und es ist eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und die Weltgemeinschaft ist ja keine Weltgemeinschaft. Weil jeder schaut, dass ich das Beste raushänge. Weil da müsste ich ja so Länder, wenn ich keinen Zuzug nicht will, dann müsste ich ja die Länder alle mit Wirtschaftshilfen und so, dass die Leute dort ausgebildet werden, dass das Land vorwärts kommt. Das ist alles, also Weltgemeinschaft, adieu. Ich glaube, dass der Mensch nicht lernfähig ist. Ich glaube, die Wellen oder wenn was passiert, das gibt es seit Tausenden von Jahren. Es wird immer dasselbe, ob das der 30er Krieg war. Es gibt immer, oder Sarajevo, der erste Weltkrieg, dann kommt der nächste, dann kommt das wieder und das wieder, dann ist es dort, dann ist es dort. Ist immer, da wird halt einmal, werden ein paar Länder ausgelassen, die vielleicht ein bisschen vernünftiger geworden sind, so sehe ich das schon. Ich sehe schon so, dass Europa schon daraus gelernt hat. Ich würde jetzt einmal schon sagen, durch zwei verheerende Weltkriege, was gelernt hat. Und man merkt es auch, nicht jetzt, solche Konflikte kann man auch nicht mit Gewalt lösen. Das geht ja gar nicht mehr. Ich glaube, dass so ein Film, sage ich jetzt mal, wie Stalingrad, was kann der beitragen? Der kann dann nur sehen, dass der ins Kino geht, eigentlich wie grausam das ist und wie schlimm es ist. Da kannst du was lernen draus. Ich glaube von Bildern, dass die am wirksamsten sind. Weil der Mensch kann sich dann einfach mehr vorstellen, wenn er das Elend, wenn ich jetzt sehe aus Afrika oder Dokumentationen, oder wenn ich das dann so sehe. Ich habe gestern einen Film gesehen, eine Dokumentation, ziemlich spät, nicht bewusst, ich habe es nur gelesen, Himmler. Von 1916 oder was, bis zum Schluss. Und da würde ich einmal sagen, wenn ich das so sehe, dann steigt mir die Galle hoch. Das vermittelt mir was. Und da sehe ich nicht jetzt gestellte Bilder, sondern da sehe ich Originalbilder, dokumentarische Bilder. Und wenn ich das sehe, dann sage ich mir, zu was sind Menschen fähig. das setze ich eigentlich alles voraus. Also Sorgfalt. Ja, wenn ich so viel mache, dann habe ich ja vorher schon, lange bevor ich drehe, habe ich die Gedanken, was mache ich? Welches Thema mache ich? Dann gibt es ein Drehbuch, da bespricht man sich lang. Und dann sagt man, Finger weg, oder man ist begeistert. Ich habe eigentlich nie einen Film gemacht, wo ich einen halben Tag nachdenken musste. Mache ich das oder mache ich das nicht? Ich war immer vom Thema gleich begeistert, was ja meistens auch von mir kam. Und dann habe ich aber die geeigneten Autoren gebraucht, weil ich bin kein Drehbuchautor. Ich konnte dann nur gedanklich was dazu beitragen. Und dann setzt man sich zusammen, oder bei Schlafes Bruder mit Robert Schneider sind wir wochenlang zusammengesessen, haben unseren Spaß gehabt. Und auf einmal habe ich gemerkt, das ist so etwas Außergewöhnliches. Was ich eigentlich war am Anfang, wo alle gesagt haben, lass die Finger, das kann man nicht verfilmen, lass die Finger weg. Das habe ich immer noch mehr gereizt. Und weil es gibt nichts, was nicht geht, dann geht es halt ein bisschen in einer anderen Form. Aber gleich sagen, das geht nicht, das kann man nicht machen, das ist nicht mein Stil. Und darum, wenn ich dann begeistert bin und wenn ich bloß merke, so, ich muss nachdenken, oh, da könnte das sein, könnte das sein, dann muss ich eigentlich schon die Finger weglassen. Genau, bei mir ist so, entweder ist sie da gleich, die Intuition, oder nicht. Wenn es nicht da ist, mache ich es nicht. Das weiß ich. Weil ich muss mich selber begeistern können. Ich muss sagen, ah, ich freue mich schon. Ich freue mich jetzt auch so, ich meine, die Schauspieler, da gibt es die Rollen, da ist der gut, da ist der gut und so. Ich freue mich dann, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich freue mich in der Landschaft, wo ich drehe, oder bei Schlafes Bruder im Vorarlberg. Das war ein ganzes Dorf, haben wir gebaut, auf 1700 Meter. Aber noch ohne Nagel, so wie das früher war. Gell? Habe ich natürlich einen Oscar-Preisträger gehabt, einen Zehbauer. Da ist dann schon eine totale Begeisterung. Du siehst dann, was da geschaffen wurde, jetzt fängst du das Drehen an. Und dann hast du mit den Schauspielern hast du Kontakt und dann überlegst du, wie du das machst und so. Also ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt in meinem Leben, dass mein erster Film einigermaßen geklappt hat. Andere Filme auch weiterhin sehr gut geklappt haben. Und das ist pure, für mich auch pure Lebensfreude ist, zu drehen. Also die Filmwelt, das Jahr oder das Dreivierteljahr ist für mich, oder dann auch im Schneideraum, was du geschaffen hast, wenn du das aneinanderfügst, dann kommt die Musik hinzu und alles und so. Das ist pure Lebensfreude. Ich bin so, dass ich gegen den Strom schwimme, wenn es mir nicht passt. Ob das dann richtig ist, ist wieder was anderes. Aber das ist meine Meinung, da lasse ich mich auch nicht beirren. Und was der andere dann denkt über mich, ist mir so wurscht wie noch was. Also ich lasse mich dann schon belehren, dass man dann sagt, du pass auf, es ist aber doch ein bisschen anders, als du denkst und so. verlasse meine Denkungsweise, wenn ich total überzeugt bin, verlasse ich sie nicht. Und da kann der Herr Minister oder wer immer oder der Papst kommen, dann würde ich sagen, hab mich gern. Also das mache ich nicht. Und da bin ich auch in meinem Leben, was ich ganz ehrlich sagen, mit der eigenen Meinung, manchmal mit Schwierigkeiten, manchmal die nicht gut getan haben, auch wirtschaftlich. Aber im Endeffekt bin ich gut gefahren. Da habe ich gesagt, okay, das muss jetzt wahrscheinlich so sein, das wäre besser. Und irgendwann kommt das Bessere wieder, wo man dann das andere wieder vergisst und sagt, du bist bei deinem Standpunkt geblieben und wunderbar ausgegangen. Das ist so meine Lebensweise. Die endet ja nicht mehr. Und jetzt ist mir sowieso alles wurscht. Also da, jetzt, ich habe immer gesagt, ab 70 gibt es keinen Verein mehr. Und mit 70 habe ich alle Ämter niedergelegt, weil da ist man halt doch in der Vereinigung und da und in der Akademie und da. Da habe ich gesagt, okay, Freunde, jetzt bin ich 70, ich zahle jetzt keinen Beitritt mehr, ich kündige und gibt es Jüngere, die jetzt nachkommen. Und, aber wenn ihr mich behalten wollt, dann als Ehrenmitglied, das habe ich dann auch gemacht und so, wo man vielleicht nochmal einen Ratschlag geben kann, aber andere haben auch gute Gedanken, das bin nicht nur ich. Also das ist schon so okay. Und wenn der dann einmal das Alter reicht, obwohl ich mich wahnsinnig gut fühle und ich auch weiterarbeite, auch nächstes Jahr was vorhabe, vielleicht übernächstes Jahr, wird sich alles zeigen. Aber ich lasse mich in keine Schranken mehr einsperren, sondern ich mache das, was ich will.
Intuition und Sorgfalt. In den heutigen Gedanken hörten Sie den Regisseur und Kameramann Josef Vilsmaier. Sein aktueller Kinodokumentarfilm Österreich – Oben und Unten, zu dem Hubert von Geusern die Filmmusik schrieb, feiert am 28. Jänner in Wien Premiere. Kinostart ist am 30. Jänner. Gestaltung der Sendung Ursula Burkert. Die Musik stammte heute unter anderem aus den Vilsmaier-Filmen Schlafes Bruder, Comedian Harmonists und Österreich Oben und Unten. Zu hören waren Heindling, Hubert von Geusern und die Musikgruppe Franui. Franui, eben noch mit dem Stück Grumpe 15 zu hören, wird übrigens am 19. Jänner im Wiener Stadtsaal mit dem Konzertabend Ständchen der Dinge auftreten. Ab 20 Uhr. Sämtliche Informationen zur Musik und zur Sendung finden Sie auch im Internet oe1.orf.at. Kommende Woche hat wieder Kaffeesonntag geöffnet. Da wird Gerald Wotterer zu Gast bei Eva Rossmann sein. Ab 9.05 Uhr im Programm Österreich 1.